Die Lesung für die heutige Predigt steht im Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8, überschrieben mit der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Gnade sei mit uns von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wein ist was ganz Besonderes. Zusammen mit ein paar Tropfen Spüli in ein Schälchen getan, ergibt das eine erstklassige Fruchtfliegenfalle. Mit Wein kann man sehr nachhaltige Flecken in Kleidung und Tischdecken machen und die gehen dann nur noch mit der Fleckenschere raus. Man kann mit Wein Auskleidung und Tischdecken Flecken entfernen, sogar Weinflecken. Man kann für Wein obszön viel Geld bezahlen und dann doch bei der Blindverkostung den Billigwein besser finden. Von Wein kann man die Kopfschmerzen des Todes kriegen, wenn man die falsche Sorte getrunken hat oder zu viel davon. Oder als noch so kultivierter Weintrinker kann man davon krank und abhängig werden und nur ganz schwer davon wieder loskommen. Wein war auch schon im Alten Testament was Besonderes. Und neben Öl und Korn, und ich meine jetzt nicht den Alkohol, sondern Getreide, war das als Zeichen vom Segen Gottes gesehen und als Quelle der Freude. Und wir lesen, wie Gott durch Jesaja aufruft, zu ihm zu kommen: Kommt her und kauft ohne Geld Wein und Milch. Achtet auf die Reihenfolge. Und auch Jesus scheint Wein gemocht zu haben, denn seine Gegner warfen ihm vor, er sei ein Weinsäufer. Und bei der Hochzeit zu Kana verwandelt er große Mengen Wasser in Wein. Galiläa und Judäa waren und sind bekannte Weingegenden. Und wenn Jesus das Bild des Weinstocks oder der Reben malt, dann wurde er verstanden. Da ich von der Nordseeküste komme, wo es kalt und nass ist und nichts weiter kannte als Jeferpilz, habe ich das nie richtig verstanden. Aber jetzt nach Ostern war ich zusammen mit meiner Frau Kerstin wandern, und zwar im Ahrtal. Und das Ahrtal ist eine Weingegend. Schönstes Sonnenwetter, gefühlt 20 Grad wärmer als im ungemütlichen Ostwestfalen. Und wir sind kilometerweit durch diese Weinberge gewandert und konnten die Nervereien des Alltags und der Arbeit mal so richtig vergessen. Und auf diesen Wanderwegen, direkt an diesen steilen Weinberghängen, konnten wir sehen, wie das aus der Nähe aussieht mit dem Weinstock und mit den Reben. Dieser alte, knorrige Weinstock, fest verwurzelt in der Erde und wo dann so ganz zarte Reben herauswachsen. Zu dieser Jahreszeit kaum grün, ganz wenige Knospen, ganz wenige Blätter. Und jeder einzelne von diesen Reben, fand ich besonders stark, war wohl so von Hand an so Drähten festgespannt, damit sie halt nicht wild umherwachsen und auch irgendwo Halt finden können. Ein schönes Bild. Aber dieses schöne Bild wird plötzlich getrübt, nämlich der Weingärtner kommt. Und der Weingärtner, der handelt nach strengen wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das natürliche Wachstum reicht ihm nicht. Der will die Ausbringung und seinen Gewinn maximieren. Und deswegen schneidet er die Reben, die nicht genügend Frucht bringen, ab, wirft sie auf einen großen Haufen, wo sie vertrocknen. Und wenn er Zeit dazu findet, verbrennt er sie. Und warum macht er das? Wusste ich auch nicht, habe ich nachgelesen, weil ein sich selbst überlassener Weinstock halt irgendwann ein riesengroßes Wirrwarr wird. Der bildet ganz viel Holz, viel Laub, viel Triebe und nur ganz wenige und nicht so gute Trauben. Die sind dann meist klein, sauer und haben viele Kerne. Und wenn er die Pflanze beschneidet, dann möchte er erreichen, dass die Wachstumsenergie der Pflanze sich auf die Trauben richtet und gute Trauben ausgebildet werden. Und durch diese etwas brutale Aktion der Beschneidung des Weinstocks wird dieses ursprüngliche Bild etwas getrübt. Und so quasi im Abgang dieses Bildes spüren wir diesen herben Beigeschmack, denn wir ahnen, da geht es nicht um Wein. Die Frucht, die hier erwartet wird, ist eine ganz andere. Aber welche? Und an wen genau ist diese Botschaft gerichtet? An Jesus Jünger, die nicht an ihm festhalten und keine Frucht bringen. So jedenfalls sehen es gar nicht mal wenige Ausleger dieses Textes. Und sie führen als Beispiel an den Judas, der zu den Jüngern gehörte, aber dann doch den Jesus verraten hat. Und wenn das Verständnis ist, dass hier die Jünger von Jesus angesprochen werden, die nicht wirklich echte Jünger sind, sage ich mal, dann könnten wir das auch als eine Botschaft an uns verstehen, an eine Warnung an uns Christen heute, davor, dass wir im Sinne Gottes gesehen ein fruchtloses Leben führen. Und wenn wir das denn so sehen würden, was heißt denn das für uns? Welche Frucht haben wir denn vorzuweisen? Was wächst denn bei uns? Negativwachstum, oder? Zumindest zahlenmäßig. Auch wenn das natürlich überhaupt nichts Qualitatives aussagt. Aber zahlenmäßig ist es das, was wir sehen und seit vielen Jahren und Jahrzehnten, wir haben gerade drüber gesprochen, Sandra hat es gesagt, wird es zahlenmäßig immer schwieriger, geldmäßig. Und wir müssen sogar Gebäude aufgeben. Haben wir uns vielleicht zu viel um uns selbst gedreht? Zu viel um unser Wohlergehen und Gemeindebefindlichkeiten? Und müssen wir uns deshalb vielleicht vor dem Weingärtner fürchten? Leider hat dieser Gedanke in Gemeinden aller Zeit immer wieder zu einer Glaubenstradition geführt, die Gesetzlichkeit und Angst gefördert hat. Und wo an dieser Stelle ist eigentlich die Gnade Gottes? War es nicht Luther, der diesen religiösen Wildwuchs seiner Zeit zurückgeschnitten hat? Auf das Wesentliche, auf das Berühmte, allein durch Gnade? Gilt diese Gnade nicht mehr? Haben wir vielleicht, als wir zu Jesus kamen, so eine Art göttliche Prepaid-Karte bekommen, die jetzt aufgebraucht ist? Müssen wir uns seine Gnade doch am Ende irgendwie verdienen oder uns ihrer würdig erweisen? Und wenn ja, womit genau? Also dieses Bild vom schönen Weinstock hat seinen anfänglichen Charme verloren und lässt uns etwas irritiert zurück, oder? Wie gehen wir denn damit um? Jesus beginnt seine Rede mit dem rätselhaften Satz, ich bin der wahre Weinstock. Was meint er damit, wahr? Der echte Weinstock, der Weinstock, der den Namen auch verdient. Denn im Alten Testament wird das Bild des Weinstocks immer wieder für Israel verwendet. Im Psalm 80 lesen wir, du, also Gott, hast uns aus Ägypten herausgeführt wie einen jungen Weinstock und uns in deinem Land eingepflanzt. Aber dieser Weinstock wuchs nicht so, wie Gott das sehen wollte. Und bei Jeremia lesen wir weiter, wie Gott sagt, als ich dich pflanzte, wählte ich einen Weinstock edelster Herkunft. Wie konntest du zu dem wilden Wein verkommen, der du jetzt bist? Welche Frucht genau hat Gott denn erwartet? Bei Jesaja heißt es, Gott wollte Rechtsspruch statt Rechtsbruch. Er wollte Gerechtigkeit statt Schlechtigkeit. Das blieb aber aus. Der Reim ist übrigens nicht von mir, der steht so im Luthertext. Und weil das so ist und diese Frucht ausbleibt, will Gott das Holz des Weinstocks dem Feuer übergeben, wie man es bei Hesekiel beschrieben lesen kann. Und wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann meint er, dass in ihm dieser von Gott gepflanzte Weinstock Realität geworden ist. Nämlich das, wofür Israel auserwählt war und ist, aber immer wieder dran scheiterte. Und Jesus sagt dann diesen unauffälligen Satz in Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also die Reinigung, das Beschneiden durch den Weingärtner brauchen sie nicht. Und es scheint so, als seien die Adressaten dieses Bildes von Jesus nicht seine Jünger und damit wohl auch nicht wir. Aber wen genau meint er damit? Das Johannesevangelium ist voll von Spannungen und Konflikten und Auseinandersetzungen zwischen Jesus und seinen Gegnern. Oft die geistlichen Leiter der Gegend. Und die Jesus-Anhänger müssen fürchten, dass sie in der Gemeinde Ärger bekommen und dass sie vielleicht sogar aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Jesus spricht sogar vom Hass der Welt auf sie und auf ihn selbst. Und dieser Welt um sie herum, dieser Welt, die von sich glaubt, dieser Gesellschaft, sie sei dieser von Gott gepflanzte Weinstock, der aber nach Jesu Ansicht nicht die Frucht bringt, an die ist das gerichtet. Seine Jünger müssen sich vor dem Weingärtner nicht fürchten. Jedenfalls möchte ich mich den Auslegern anschließen, die das so verstehen. Warum? Weil es schöner ist, netter, weil man sowas wie das Gericht Gottes den Menschen nicht gut vermitteln kann. Beides trifft wahrscheinlich zu, aber viel mehr als das. Denn dass diejenigen, die zu Jesus gehören, das Gericht Gottes nicht fürchten müssen, das ist doch im Kern das, was wir das Evangelium nennen, also die gute Botschaft von Jesus. Bring Früchte oder du wirst verbrannt, klingt eher nach schlechter Nachricht, oder? Und führt eben allzu leicht zurück zu Religion, zu Angst und Gesetzlichkeit. Gottes Gnade und Liebe, die ist nahezu, wenn nicht vollständig, bedingungslos. Paulus schreibt auch im Römerbrief davon, dass wir mit Gott versöhnt worden sind, als wir noch Sünder waren. Und wenige Sätze später schreibt er das, als wir noch Feinde waren. Also es kann doch kaum bedingungsloser sein, diese Gnade Gottes. So sehr, dass das von manchen Menschen als anstößig empfunden wird und als ungerecht, diese Gnade Gottes. Mit unserem Abschnitt befinden wir uns in den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Und wir spüren in diesen Kapiteln, dass sich da so eine unruhige und traurige Stimmung breit macht unter den Jüngern. Und Jesus bereitet sie vor auf die Zeit nach seiner irdischen Existenz. Und er hatte kurz vorher gesagt, die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, aber ihr werdet es. Klingt gar nicht mal so sehr nach Abschied, oder? Und eines scheint Jesus besonders wichtig zu sein, weil er das in diesen wenigen Zeilen gleich viermal wiederholt: Bleibt in mir. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Dieses Bleibt in mir klingt ein bisschen seltsam, oder? Und auch dieses Wort bleiben, das hier für die deutsche Übersetzung gewählt worden ist, wirkt etwas blass neben dem, was Jesus hier wohl ausdrücken möchte. Es ist dasselbe Wort bleiben, das wir benutzen, wenn wir fragen, bleibst du zum Mittagessen? Oder bleib mal hier und halt mein Bier. Es gibt Bibelübertragungen, die versuchen, das etwas verbindlicher und etwas wärmer auszudrücken. Zum Beispiel, bleib ganz eng mit mir verbunden oder bleib fest mit mir verbunden. Bleib mit mir vereint. Und in sehr alten Bibeln steht sowas wie wohnt in mir. Gemeint ist also kein vorübergehendes Dableiben, sondern bei Jesus ein dauerhaftes Zuhause finden. Ein Zuhause, wo man gerne ist, nachdem man vielleicht Heimweh entwickelt, wenn man davon getrennt ist, auf das man sich freut und wo man nicht wieder weg will. Und das griechische Wort, das da im Urtext steht, das transportiert noch so eine Idee wie ausharren, also auch dann da bleiben, wenn es schwierig wird, sich nicht trennen, trotzdem nicht trennen. Wie haben denn die Jünger bisher mit Jesus gelebt? Sie hatten ihre Fischernetze verlassen und waren damit abhängig von Jesus. Sie sind ihm gefolgt, sie haben ihm vertraut, sie haben ihm geglaubt. Auch dann, wenn es schwierig für sie war, sie sind bei ihm geblieben. Sie taten das, was er ihnen sagte. Und wenn Jesus dann sagt, bleibt in mir, wie ich in euch bleibe, dann führt er gar kein völlig neues Konzept ein, sondern vertieft eigentlich nur das, was die Jünger 3 Jahre lang mit ihm erlebt haben. Und damit will ich die Dramatik der Situation, die die Jünger da erlebt haben, nicht herabspielen. Das war sicherlich krass für sie. Und trotzdem, aus der Beziehungsperspektive heraus, aus der Abhängigkeit, dem Vertrauen, dem Glauben und der Liebe, ändert sich gar nichts Wesentliches. Sie hatten es ja auch irgendwie lernen müssen, mit diesem sichtbaren Jesus zu leben, was ja auch für sie nicht immer ganz einfach war. Wir kennen die Geschichten. Und nun mussten sie lernen, mit einem unsichtbaren Jesus zu leben, der durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist. Der tiefgreifende Unterschied zu dem früheren ist, dass eben dadurch, dass er physisch nicht anwesend war, sie ja eine tiefere Abhängigkeit vom Heiligen Geist und vom Glauben an seine Gegenwart aufbauen mussten. Aber das ist keine weniger starke Beziehung. Es ist die gleiche Art starke Beziehung zu Jesus, die auch auf uns wartet. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und haben sie das getan, die Jünger? Frucht gebracht? In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Zahl derer, die zu Jesus finden, an ihn glauben, immer größer wird, die sich taufen lassen, die Gemeinden wachsen, die Gebete Realität wurden, Wunder geschehen und wie sich das Evangelium über die ganze Welt ausgebreitet hat. Wir säßen nicht hier, wenn nicht. Welche Früchte bringen wir hier in Halen? Paulus nennt ja im Galaterbrief diese Liste der Früchte des Geistes Gottes. Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen. Davon gibt es hier eine ganze Menge in unserer Gemeinde, oder? Okay, das Gegenteil auch. Aber geschenkt gab es bei Paulus auch schon. Reicht das denn? Wozu dient denn die Frucht einer Pflanze, die Frucht, zu der wir aufgerufen sind, sie zu bringen? Die Frucht enthält die Saat für eine neue Pflanze. Wenn die Frucht von Tieren oder Menschen gegessen wird und woanders wieder ausgeschieden, dann wächst da eine neue Pflanze. Natürlich kann man jetzt neue Glaubenspflanzen nicht so gut zählen und äußerlich erkennen, aber wenn wir uns umschauen, eben in unseren Kirchen, sehen wir davon nicht ganz so viel. Und da muss doch irgendjemand was machen, oder? Also mehr Leute ansprechen, neue Gesichter im Gottesdienst oder die Nachbarn, die Kollegen, Bekannte einladen zum Brunch-Gottesdienst, zum Glaubenskurs. Wir müssen doch den Gottesdienst attraktiver gestalten und professionellere Musik machen, bessere Predigten, vielleicht unser Christsein glaubwürdiger leben, attraktiver, authentischer. Hör auf, für Jesus zu leben. So sagt es Hans-Joachim Eckstein, viele Jahre Professor für Neues Testament, und er treibt es da sicher auf die Spitze. Übrigens ist einiges von ihm inspiriert in meiner Predigt. Hör auf, für Jesus zu leben. Erinnert euch neu daran, dass Christus durch euch leben will. dann leben wir viel mehr. Dann bringen wir Frucht. Frucht ist das Ergebnis des Bei-Jesus-Bleibens, nicht das Ziel. Das Ziel ist Jesus selbst. Christsein ist ein Sein, kein Verhalten. Christsein bedeutet in Beziehung sein zu Jesus. Soweit Eckstein. Wir kennen das. Jede Beziehung, die wir haben, ob das eine Ehe ist, eine Freundschaft, ist ja nicht eine Aneinanderreihung lauter perfekter Tage und ewiger Harmonie und Glückseligkeit, sondern Beziehung besteht aus einem Bund, dass wir beieinander bleiben wollen, durch alles hindurch, durch Streit, durch Langeweile, durch Not. Und so ist das auch in der Beziehung mit Jesus. Wenn wir Dinge tun oder nicht tun, die uns aus der Gegenwart von Jesus vertreiben wollen, dann bleiben wir da. Wir rennen nicht weg. Wenn wir zweifeln, dann schneiden wir uns nicht ab von dem Weinstock, sondern wir bringen diese Zweifel in die Gegenwart von Jesus. Und dasselbe machen wir mit allen anderen Dingen, die wir erleben und Emotionen wie Zorn und Traurigkeit und Ratlosigkeit. Eine Beziehung lebt doch vom Zusammensein, nicht vom Weglaufen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Eine Beziehung lebt davon, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man miteinander redet und sich zuhört. Im Gebet, im Reden und Hören auf Jesus können wir das tun, ihr kennt das. Aber auch hier in der Gemeinde, allein oder in der Gemeinde, können wir genau das tun, Zeit mit Jesus verbringen. Bei dieser Beziehung geht es um Kontinuität, selbst durch Schwierigkeiten hindurch. Es geht nicht darum, niemals zu scheitern, sondern es geht darum, niemals wegzugehen. Und das ist eine fruchtbare Jesus-Beziehung. Die Rebe am Weinstock macht nichts anderes. Sie macht genau das. Sie ist einfach nur da, beim Weinstock. Sie strengt sich nicht an, Trauben hervorzubringen. Sie bleibt einfach verbunden. Und der Saft der Pflanze, das Leben, fließt durch sie hindurch. Sie bezieht ihr Leben vom Weinstock. Und sobald sie sich davon trennt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie abstirbt und irgendwann auf dem großen Komposthaufen landet. Versuchen wir also, nicht auf eigene Faust zu leben und verlassen uns weiter auf Jesus. Das ist alles. Dann werden die Früchte wachsen. Was uns auf unseren Wandertouren durchs Ahrtal immer wieder fassungslos gemacht hat, ist, dass die Häuser genau an der Stelle wieder aufgebaut worden sind, wo sie vor Jahren von den Wassermassen weggerissen worden sind. Ganz nahe zum Teil an diesem schmalen Flüsschen, das so harmlos aussah. Für uns als Außenstehende völlig unverständlich. Aber fast 90% der Bewohner im Ahrtal, die wollen da nicht weg. Die sind da verwurzelt. Die fühlen sich verbunden mit ihrer Heimat, sie lieben sie. Und alles andere ordnen sie dem unter, komme was wolle. Das müssen wir ja nicht verstehen. Aber ich wünsche mir, dass wir dieses verwurzelt sein wollen, verbunden sein wollen, dass wir das auch leben und erleben, diese wilde Entschlossenheit, sich nicht von Jesus trennen zu lassen, wenn es darum geht, bei ihm zu bleiben, in ihm und in ihm zu Hause zu sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.